Mein Name ist Manuel, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Schön, dass ihr heute hier seid, schön, dass du heute hier zuguckst, dass du unseren Gottesdienst besuchst, online und aber auch in Person. Und heute geht es weiter in der Nehemia-Predigtreihe und es geht um das Thema Predigt. Und ich weiß ja nicht, was du für Predigterfahrung hast. Du kannst, wenn du willst, schon mal aufschlagen, Nehemia 8, da werden wir uns gleich beschäftigen. Aber ich weiß nicht, was du für Predigterfahrung hast oder was du, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast übers Predigen. Ne? Also ich habe mir, sag mal, bis 2006 jetzt nicht so viele Gedanken gemacht über Predigen. Ich bin ganz normal in den Gottesdienst gegangen und habe ja die Predigt ertragen teilweise. Hab's einfach so hingenommen. Ich weiß noch, als Jugendlicher war das ganz schrecklich. Das war der schlimmste Part im Gottesdienst, die Predigt. Kennt ihr das auch? Wer denkt da mal? Gut. Emily, du hast nur so gemacht, ne? Ja. Ja. Also ich weiß noch, als Jugendlicher, irgendwann wurdest du rausgeschmissen aus der Sonntagsschule und dann musstest du quasi in den Erwachsenengottesdienst und dann saßt du da und das war alles gut, die Lieder und so, du konntest alles ertragen, bis dann die Predigt kam. Und irgendwie hat man das alles nicht richtig verstanden, es ging nicht an einen, es war irgendwie, war das bei mir so, das hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Und dann 2006, als ich in der USA war und echt Gott mein Herz so verändert hat und mir ja, so aufs Herz gelegt hat, Pastor zu werden, dann meinte mein Pastor damals, Pastor Larry, ein kleiner Mann mit Glatze, der meinte dann so, gut, du willst Pastor werden, jetzt musst du auch mal predigen in der Gemeinde. Und da habe ich sofort Angst gekriegt, ne? Hat sich der Magen zusammengezogen, das muss ich vor der Gemeinde predigen, 120 Leute, zwei Gottesdienste. Das war schon irgendwie aufregend, aber ich hatte auch, glaube ich, über 2 Monate Zeit, die Predigt vorzubereiten. Die Zeit habe ich auch genutzt und habe mich intensiv mit Gottes Wort da beschäftigt und ich habe über das Gleichnis von Sämann gepredigt. Und ich weiß noch, an diesem Sonntag, ich war total aufgeregt, hat noch der Pastor für mich gebetet, dann habe ich da gepredigt und irgendwann meinte hinten so ein Techniker, hat dann mal so gemacht, so, und der Scott war das und der war auch Pilot und ich habe ja auch am Flugzeug gearbeitet und dieses Zeichen bedeutet einfach, dass man die Triebwerke ausschaltet, ne? Also er hat mir gesagt, hier hör mal auf zu predigen, dann habe ich auf die Uhr geguckt, da waren wir schon 1:10, ja, die ich am Predigen war. Und das dann auch auf Englisch, wahrscheinlich auch schlechtes Englisch. Aber das Schöne war, die Leute, die da saßen, die waren alle sehr wohlwollend. Die saßen immer, haben immer genickt, ja, und richtig so, ja, hast du gut gemacht. Ich weiß, die Gretel ist auch so eine. Wenn ich irgendwie in der Predigt irgendwie mir es auf einmal schlecht geht oder ich bin unsicher, dann gucke ich immer die Gretel Hof an, weil die dann immer so schön nickt. Ja, und die macht einen Mut. Das ist gut. Das haben sie uns im Studium auch gesagt, ne? Guckt immer auf die wohlwollen gucken. Ne? Christoph geht auch. Ja, jetzt mit Maske sieht man es schlecht. Ich weiß noch, als ich hier als Praktikant gepredigt habe, da saß der Fritz Warmbier da rechts. Und der saß da und ich habe gepredigt. Und da habe ich auf ihn geguckt und er hat die ganze Zeit so gemacht. Und ich dachte, nee, jetzt ist es vorbei. Das ist ein Wächter der Gemeinde. Der irgendwas ist ihm aufgestoßen und so. Und dann habe ich ihn aber kennengelernt. Ein ganz netter Mensch gewesen, der Jesus total lieb hatte, aber der hat irgendwie so ein Zucken gehabt, oder so Nerven. So, der hat einfach, das hat er einfach so gemacht. Also ihr seht, es gibt so zwei Seiten von der Predigt. Einmal die Zuhörerseite, ja, die hat bestimmte Herausforderungen und Dinge. Und dann gibt es so die Predigerseite, hat auch bestimmte Herausforderungen. Aber irgendwie kommen wir doch alle zusammen um das Wort Gottes. Das steht quasi, sage ich mal, ich habe extra mal eine analoge Bibel mitgebracht. Hier auf dem iPad ist dann die digitale. Aber die Bibel steht ja irgendwie zwischen uns. Also im positiven Sinne. Ne? Also ich komme von der Seite zur Bibel, ja, und predige. Und ihr kommt von der Seite zur Bibel und wollt hören, was im Wort Gottes drinsteht. Und es gibt heutzutage echt unterschiedliche, also ganz unterschiedliche Arten zu predigen. Als wir im Studium waren, da gab es echt, da haben sie uns alles vorgestellt, was es ungefähr so gab. Ja, so ganz neumodisches Zeug, altmodisches Zeug und was weiß ich. Und so, dass die klassische Predigt, ist ja eher so eine Themenpredigt. Ja, du hast ein bestimmtes Thema, der Prediger sucht sich ein Thema aus, wie wir, meinetwegen, es geht um Liebe. Und dann baut er seine Predigt auf und sucht sich dann Bibelstellen, ja, für seine Argumentation, um sein Thema quasi zu argumentieren. Und dann gibt es so eine andere Art von Predigt, die ich präferiere. Ich will nicht sagen, dass es eine schlechter oder besser ist, aber ich meine, die Art, die wir hier auch in der Gemeinde haben, die Auslegungspredigt, ist meiner Meinung nach die richtigere Predigt. Weil dort in der Auslegungspredigt steht das Wort Gottes, die Bibel, im Mittelpunkt und es wird ausgelegt. Also wir haben einen Bibeltext und wir beschäftigen uns mit dem Bibeltext, der erklärt wird. Und das hat bestimmte Vorteile. Ein Vorteil ist von dieser Auslegungspredigt ist, und wir machen das auch so in der Gemeinde, dass wir durch die Bibel durchpredigen sozusagen, durch die Bücher der Bibel. Die sind in der Nehemia-Predigtreihe. Und wir müssen uns dann mit den Themen beschäftigen, die die Bibel quasi vorgibt. Jetzt sind wir im 8. Kapitel, haben einige Themen schon durch, Leiterschaft und so, und jetzt sind wir im 8. Kapitel. Und jetzt muss ich quasi, oder darf ich erklären, was Gottes Wort im 8. Kapitel in Nehemia sagt. Das heißt, ich predige nicht nur meine Lieblingsthemen, die ich habe, sondern ich muss das alles, das predigen, was halt in der Bibel steht. Und das ist so ein Vorteil der Auslegungspredigt. Der andere Vorteil der Auslegungspredigt ist, dass, wenn irgendwas erklärt wird, da kommen wir gleich zu, dass ihr das nachvollziehen könnt. Ja, dass ihr selber sagen könnt nachher, ihr könnt selber nach Hause gehen, nehmt die Bibel, schlagt sie auf und könnt selber diesen Bibeltext angucken und könnt euch dann damit beschäftigen und dann könnt ihr euch auch gegen mich entscheiden oder für mich und ihr könnt mehr partizipieren an diesem Bibeltext. Das sind so einige Vorteile. Und der Bibeltext steht natürlich in der Mitte und was der Bibeltext vorgibt, damit beschäftigen wir uns, anstatt dass wir ein Thema in der Mitte haben, wo wir dann die Bibelstellen da uns raussuchen. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, weil es uns einfach hilft, im Glauben zu wachsen. Und wir wachsen im Glauben und im Bibellesen. Wir werden dadurch, kommen wir näher zur Bibel. Gut, bevor ich jetzt in Nehemia 8 einsteige und wir uns mal kurz angucken, was eigentlich dieses Auslegungspredigten ist und wo das herkommt, bete ich mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, ja, dass dieses Wort lebendig ist, weil du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir, dass dein Wort zu uns spricht, auch durch die Bibel. Herr, und ich bitte dich, dass du ja heute uns begegnest durch dein Reden, dass du ja durch deinen guten Geist unser Herz einfach heute berührst und uns das gibst, was wir brauchen, dass wir im Verständnis dafür bekommen, was die Predigt eigentlich ist und wofür sie ist und warum sie gut für uns ist. Und ich bitte dich, dass du ja uns einfach stärkst, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt wieder sind, wo die Corona-Maßnahmen wieder so verschärft werden. Ich bitte dich, dass du uns da ganz besonders begegnest und dass wir die Chancen auch erkennen, die diese Zeit mit sich bringt, nämlich die Chance, sich mit deinem Wort zu beschäftigen, die Chance, ja, zur Ruhe zu kommen, die Chance, ja, uns wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich bitte dich, dass du ja uns heute hier begegnest, dass du uns veränderst und dass wir ja anders rausgehen aus diesem Gottesdiensterlebnis, als wir hineingekommen sind. Amen. So, ich mach's mal ganz klassisch mit der Bibel hier vorne. So, ich habe ein iPad. Und ich lese uns in Nehemia 8 die Verse 1 bis 12. Kurz zur Erläuterung, in Nehemia, der Tempel und die Mauern sind soweit wieder aufgebaut in Rekordzeit. Und ich weiß jetzt auch, was es bedeutet, irgendwas in Rekordzeit aufzubauen und abzureißen. Mit unserem kleinen Umbau, den wir haben, das ist gar nicht so ohne. Aber die haben das hier gut gepackt und jetzt wollen die quasi diesen Tempelkult wieder einführen. Also müsst ihr euch so vorstellen, es sind ganz viele Leute, also Israel war ja zerstört, Jerusalem war zerstört, da haben kaum Leute gewohnt, kaum Israeliten gewohnt, weil die alle ja in der Verbannung waren. Und jetzt kommen die alle wieder zurück und die kennen gar nicht die Bibel. Die können teilweise gar nicht Hebräisch. Ja, die verstehen, die wissen gar nicht, was es mit Gottes Wort auf sich hat. Die wissen nur, da war ein Gott. Und der hat auch ein Gesetz erlassen und der hat eine Geschichte mit dem Volk, aber die kennen sich eigentlich gar nicht aus mit dem, was Gott eigentlich möchte. Und jetzt ist der Tempel und die Mauern aufgebaut und jetzt treffen die sich alle. Und jetzt gibt es einen großen und langen Gottesdienst. 7 Tage lang, 6 Stunden am Tag. Ja, das machen wir heute nicht. Und als der 7. Monat nahte, die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Hier der 7. Monat, das ist ungefähr Oktober, und das ist ein ganz wichtiges Datum für die Israeliten gewesen, weil da war das Yom Kippur, das große Versöhnungsfest, dort, wo den Israeliten quasi die Sünden vergeben wurden. Und deswegen war es wichtig, dass sie sich da getroffen hatten. Und was auch schön ist, und das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass sich das Volk Israel wie so ein Mann oder eine Frau getroffen haben. Und das finde ich so schön, weil es nochmal zeigt, dass wir eigentlich eine Einheit sind. Wir sitzen jetzt alle verteilt hier mit Maske und sind eher distanziert. Aber im Grunde sind wir eine Einheit. Wir sind, ja, die Bibel nennt es eine große Familie. Wir sind alle miteinander verbunden, weil wir einen Vater im Himmel haben. Und das ist auch ganz wichtig für mich, oder es wird für mich auch immer wichtiger, dass wir da ein klares Verständnis einfach für haben. Wir sind alle verbunden durch den Heiligen Geist. Er lebt in uns, er lebt in dir, er lebt in dir und wir sind mit ihm verbunden. Wir sind eine Einheit. Und Esra soll das Gesetz des Moses holen. Und damit sind diese 5 Bücher Mose gemeint, die Tora. Das sind nicht nur Gesetzestafeln und Gebote und Verbote, sondern da ist auch die Geschichte Gottes mit seinem Volk drin. Ne? Angefangen von Adam bis Eva, bis Israel in der Sklaverei war, bis es befreit wurde. Also die ganze Geschichte Israel ist quasi in diesen 5 Büchern Mose drin, in dem Gesetz. Und das sind nicht nur einfach Gebote. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen langweilig an. Jetzt sitzen sie den ganzen Tag und hören sich Gebote an. Du sollst nicht das und du darfst nicht das. Da ist mehr drin. Da ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk drin. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am 1. Tag des 7. Monats. Esra, das war ein Priester, der sich aufs Herz genommen hatte, als er noch in Babylon war, zurückzukommen nach Israel und das Wort zu studieren, das Gesetz Mose zu studieren und nach Israel zu kommen und es zu lehren, damit Menschen wieder die Chance haben, Beziehung zu Gott zu kommen, dass sie die Chance haben, was von Gott zu lernen und dass sie verändert werden. Und Esra ist hier der große Priester und er ist in Jerusalem und liest jetzt hier das Gesetz vor. Was hier wichtig ist jetzt für dich, um die Predigt an sich zu verstehen, ist, dass hier davon gesprochen wird, also das Gesetz wurde gelesen vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, zuzuhören. Dieses Wort Verständnis kommt jetzt ein paar Mal hier vor. Also bei der Predigt geht es darum, dass eine Predigt verständlich ist. Ja, wir hatten vor der Reformation 1542, glaube ich, vor der Reformation hatten wir, dass die Messen in Latein abgehalten wurden. Das heißt, die Leute wussten gar nicht, was der Priester da vorne gesagt hatte. Und Luther hat das dann verändert. Und Luther hat ja Gottes Wort auf Deutsch dann drucken lassen und andere auch. Und in England wurde es auch auf Deutsch gedruckt, damit Leute Gottes Wort verstehen. Und hier ist auch so, dass die Leute, die jetzt hier in der Predigt sind von Esra, die sich da getroffen haben, dass alle die zusammenkommen, die das Wort verstehen können. Weil es bringt ja nichts, wenn du das Wort Gottes nicht verstehst, oder? Nee, genau. Und meiner Meinung nach sind hier, in manchen Übersetzungen ist hier von Kindern die Rede, die alt genug sind, das Wort Gottes zu verstehen. Das wären die Teenager, die sich dann im Gottesdienst zu Tode langweilen, ja, damit gemeint. Aber ich glaube, hier sind vielleicht auch Behinderte mit gemeint. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass alle das Wort Gottes verstehen. Und Esra las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen, alle, die es verstehen konnten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra liest hier 6 Stunden das Gesetz vor. Wir können uns ja auch mal treffen und ich kann das auch mal machen. Mal 6 Stunden vorlesen, ist schon viel. Also hier haben wir diese Schriftlesungen vor, die wir in ganz vielen Gemeinden finden. Und wir finden das besonders in der katholischen oder evangelischen Kirche, dass kontinuierliche Schriftlesungen stattfinden. Und das war eigentlich was Gutes. Wenn wir mal uns überlegen, in vielen modernen Kirchen wird gar nicht mehr viel Bibeltext irgendwie gelesen. Da geht es um eine Themenpredigt, da wird irgendetwas erzählt, aber das Wort Gottes, diese Textlesung steht nicht im Mittelpunkt. Und wenn du dich immer mal gefragt hast, warum wird im Bibeltext vorgelesen im Gottesdienst, das kommt daher, dass Gottes Wort ganz bewusst in den Mittelpunkt gestellt wird. Und dass Leute zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören. Der zweite Punkt hier im dritten Vers ist, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Es gibt so verschiedene Sachen bei der Predigt. Ich habe gesagt, wir haben 2 Seiten. Ne? Also Gottes Wort steht jetzt quasi positiv zwischen uns. Und ich als Prediger, da kommen wir gleich zu, habe hier eine Aufgabe. Aber auch ihr habt eine Aufgabe, wenn ihr hier hinkommt. Und Jesus sagt es so schön, immer am Ende seiner oder an vielen Ecken, am Ende seiner Gleichnisse, wer Ohren hat zu hören, der höre. Manchmal hat man, je nachdem wie man auch morgens aufgestanden ist, ob man sich mit den Kindern gestritten hat, ob man sich gerade mit einem Freund gestritten hat oder mit der Freundin oder mit dem Mann, hat man manchmal kein Ohr für die Predigt. Dann sitzt man da und grübelt und ärgert sich oder was weiß ich. Aber die Aufgabe, die ihr als Zuhörer habt, die ich als Zuhörer habe, ist es ja auf Gottes Wort zu hören. Also sich für Gottes Wort zu öffnen, damit man ja auch was davon hat, damit man auch was davon kriegt. Und ich weiß, als ich im Studium war oder auch nach dem Studium, mir fiel es manchmal schon schwer, einfach ein offenes Ohr zu haben für die Predigt. Ne? Weil ich hatte eine Attitüde vielleicht, die eher, ich war eher kritisch unterwegs. Ich saß da und habe kein offenes Ohr gehabt für die Predigt, was Gott mir sagen will, sondern ich habe durch das Studium war ich so kritisch geworden, dass ich immer den Prediger oder die Predigerin kritisiert habe innerlich und habe dann geguckt, okay, das hat sie nicht gesagt, das hat er nicht gesagt, das wurde nicht gemacht, war so ein bisschen so kritisch unterwegs. Und vielleicht ist das ja auch bei dir manchmal so, ne? Dass je nachdem, wer hier vorne steht, du kein Ohr hast zum Hören, weil du vielleicht die Person nicht magst. Oder weil du dich an irgendwas störst, weil ich störst dich daran, dass ich keine Krawatte habe oder kein Talar oder sonst irgendwas. Oder es ist nicht dein Bibeltext oder es ist nicht gerade das, was dich in deiner Lebenswelt beschäftigt und du hast kein Ohr dafür. Und da fordert uns die Bibel einfach heraus, Gott fordert uns heraus, fordert dich heraus, ein offenes Ohr zu haben, was Gott dir sagen möchte. Weil immer, wenn sich dieses Buch öffnet und immer, wenn Gottes Wort irgendwie verkündet wird, dann spricht Gott zu dir und möchte dir was sagen in der Situation, in der du gerade bist. Und deine Aufgabe ist es, einfach dazu zu hören. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und manchmal muss man auch vielleicht drum beten und sagen, Herr, ich kann mich nicht konzentrieren, ich gucke immer darauf, was der andere für Schuhe anhat. Ja, die sind viel interessanter. Ja, oder ich ärgere mich gerade über die und die Person. Oder über das und das Lied, was weiß ich. Dass man wirklich sagt, nee, Herr, ich möchte einfach eine Begegnung haben mit dir und ich möchte hören, was du zu sagen hast. Und Herr, schenk mir dafür Konzentration. Auch wenn der Prediger langweilig ist und nuschelt und lange predigt. Herr, segne mich. Und dann kann manchmal eine Predigt auch ein Kampf sein, so wie ein Jabok, wo Jakob gegen den Engel kämpft und sagt, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Und das, so kann manchmal eine Predigt für euch sein. Sollte es aber nicht, ja, aber manchmal kann es so sein. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hat. Das ist so der Vers für die großen Kanzeln, ne, hinter denen man sich verstecken kann. Ist alles gut, solange die hydraulisch sind, man kann ein bisschen rumfahren damit. Und neben ihm standen Mattaja, Shemaja, Anjaja, Uriah, Hilkia und Masaja. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbadana, Zachaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes. Dieser Vers hat mich heute dazu bewogen, das Buch zu öffnen. Ja, damals war es eine Schriftrolle. Das wurde so gerollt. Dann, hier wurde es eingerollt und da wurde es ausgerollt. Die Leute sollten sehen, wo das herkommt, was gerade vorgelesen wird. Und heutzutage, ich predige vom iPad und zeige auch hier die Bibelverse an. Und das ist vielleicht up-to-date auch und modern, aber vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, einfach das Buch zu öffnen und zu sagen, okay, hiervon kommt das alles, was ich hier sage, ja, und nicht von woanders. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Kennt ihr es auch? Es gibt Gemeinden, wenn die Schriftlesung haben, dass die aufstehen. Das kommt auch hier aus diesem Bibelvers. Aber ich glaube, wir haben da auch Freiheit, auch sitzen zu bleiben. Aber es gibt, ist genauso biblisch und genauso gut, wenn Leute aufstehen. Das hat was mit der Ehrerbietung des Wortes Gottes zu tun und persönliche Überzeugung. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Also Esra liest hier Gottes Wort vor und das ist jetzt nochmal ganz wichtig für mich hier und das Volk betet dann Gott an. Man sagt immer so, Gott Vater, Gott der Vater, Jesus Christus der Sohn und dann die Heilige Schrift, die Dreieinigkeit. Ja? Wo es auch Menschen gibt, die verwechseln das Wort Gottes mit Gott. Ja. Das ist das Wort Gottes, ja, aber die Bibel ist nicht Gott. Und deswegen beten die Leute auch Gott an und nicht die Schrift. Und Jeshua, Bani, Serebaya, Amin, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Masaya, Kelita, Azaraya, Josabat, Hanan, wenn ihr noch Namen für eure Kinder sucht, hier sind welche. Pelaja, die Leviten, erklärten dem ganzen Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Hier ist jetzt diese Rede von der Auslegungspredigt. Das ist jetzt quasi der Part, den wir als Prediger, als Verkündiger, den wir machen müssen. Ja, und wir haben schon wieder dieses Wort, sodass man das Gelesene verstand. Bei der Auslegungspredigt geht es darum, dass man den Text vorliest und dass man das erklärt. Es ist erklärungsbedürftig manchmal. Ja, der Heilige Geist, der diesen Bibeltext, der die Schrift inspiriert hat und der Heilige Geist, der auch in uns lebt, der legt uns das auch aus und er nutzt Lehrer und er nutzt Leute, die bestimmte Gaben haben, um noch tiefer in das Wort Gottes einzutauchen. Und das ist jetzt ganz wichtig, dieses Gottes Wort muss erklärt werden, es muss verstanden werden. Und denkt mal so, euer Verstand ist wie so ein Filter. Und dieser Verstandesfilter ist eingebaut vor eurem Herzen. Und erst, wenn ihr Gottes Wort versteht, was damit gemeint ist, lässt der Filter quasi das durch und dann rutscht es ins Herz. Und wenn das Herz berührt ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann fängt es an, dass es etwas in euch verändert und dass ihr anfangt, Sachen umzusetzen und zu tun. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist so ein Dreiklang. Ja, ihr müsst es verstehen. Filter lässt es durch, geht ins Herz. Euer Herz, damit sind eure Emotionen, euer Innerste damit gemeint. Und wenn ihr getroffen seid, Luther nennt es das zerknirschte Herz, wenn ihr getroffen seid, dann fangt ihr euch an zu bewegen, dann fangt ihr an, etwas zu verändern. Deswegen ist es wichtig, dass Gottes Wort erklärt wird, damit es in euer Herz rutscht. Und
Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist den Herrn, euren Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörten. Also hier seht ihr es schön, ne? Durch den Filter, durch ins Herz. Die Leute sind berührt und sie fangen an zu weinen. Und warum fangen sie an zu weinen? Weil sie merken, hier haben wir einen heiligen Gott, der einen heiligen Anspruch hat. Und immer wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann merkst du auch eigentlich, was du für eine Flöte bist. Ja, dann merkst du, ja, eigentlich bin ich nicht gut genug. Und ich die Ansprüche Gottes, die kann ich nicht erreichen. Und das haben die Leute gemerkt. Und sie waren zerknirscht in ihren Herzen. Sie haben ihre Sünde erkannt, ja, ihre Schuld erkannt. Und das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, wer ist denn so mutig, jeden Sonntag sich unter Gottes Wort zu stellen, ja, und sich konfrontieren zu lassen mit seiner Sünde, mit seiner Schuld und mit seinen Unzulänglichkeiten? Wer macht denn das in der Gesellschaft? Wer geht denn so selbstkritisch mit sich um? Wer kommt denn dahin, damit seine Sünden aufgedeckt wird? Also ihr macht's. Es gibt gar nicht so viele. Und ich finde das echt toll und cool und mutig, dass ihr das macht. Weil nur so findet ja wirklich auch Veränderung statt. Aber dabei darf es auch nicht stehen bleiben. Und jetzt kommt mein Lieblingsvers. Den habt ihr bestimmt auch schon mal zum Geburtstag gekriegt von mir, der eine oder andere. Darum sprach er zu ihnen, Nehemia, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. Also das ist nicht mein Lieblingsvers, aber das steht da wirklich, das ist gut. Also geht hin und esst Fettes und trinkt Süßes und sendet aber auch Teile davon auch an denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ist das, was wir im Wort Gottes haben. Auf der einen Seite erkennen wir unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeiten. Und auf der anderen Seite haben wir allen Grund zur Freude, weil Gott sagt, ich nehme dich so an mit deiner Sünde, mit deiner Schuld, mit deinen Unzulänglichkeiten. Bleib nicht liegen, wein nicht. Ja? Ich habe alles für dich getan. Es gibt, ja, es gibt Vergebung, es gibt Neuanfang, es gibt einen Neustart. Ich habe meinen Sohn auf die Erde gesandt für dich. Ja, du hast allen Grund zu freuen, weil du kannst voll durchstarten in diesem Leben und ins nächste Leben, ins ewige Leben. Ja? Wir haben so viele Zusagen in der Bibel. Auf der einen Seite haben wir wirklich da, wo Sünde aufgedeckt wird, und auf der anderen Seite haben wir so viele Zusagen, die sagen, ey, ich hab dich lieb, dir ist vergeben worden. Ja? Du musst dein Leben nicht mehr weiter so leben, wie du jetzt lebst, sondern es gibt echt eine bessere Zukunft für dich. Und wisst ihr, wir haben da eine Hoffnung, die hier drin ist. Und diese Hoffnung gibt uns Freude. Und deswegen sagt Nehemia, ey, seid, hört auf, traurig zu sein, denn es gibt Hoffnung. Denn, ja, und diese Hoffnung gibt Freude. Und deswegen esst Süßes und trinkt Fett. Nee, trinkt Süßes und esst Fettes. Ja, genießt das Leben. Ja, und freut euch am Herrn, was er für euch gegeben hat. Und das ist ein weiteres Prinzip für eine Auslegungspredigt oder generell für Predigten. Predigten sollen nicht da aufhören, wo Leute deprimiert auf einmal im Gottesdienst sitzen. Und ich muss ganz ehrlich eingestehen, dass ich manchmal auch so gepredigt habe, dass Leute deprimiert nach Hause gegangen sind. Ich selbst war deprimiert nach Hause gegangen, weil ich irgendwie gepredigt habe und das habe da genau aufgehört. Aber hier geht es darum, dass wir eine Ermutigung haben. Predigt soll auch immer ermutigen. Ihr sollt ermutigt hier aus diesem Gottesdienst rausgehen. Ja, ihr sollt hier rausgehen aus diesem Gottesdienst mit einer Hoffnung und mit einer Freude. Das klappt vielleicht nicht immer, aber das soll das Ziel sein. Und deswegen sagt ihr mir, hier hört auf zu heulen, freut euch. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist eure Kraft. Weil wir Hoffnung haben. Und das wünsche ich euch, dass wenn ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt, ob das jetzt privat ist, ob das jetzt in Musik ist, in Liedern, ob das im Gottesdienst ist, ob du selber predigst oder ob du Zuhörer bist. Und das wünsche ich dir, dass du immer beides kennenlernst. Einmal dieses Zerknirschende, wo Gott dir aufzeigt, ey, da bist du echt auf dem falschen Dampfer. Aber auf der anderen Seite dieses Hoffnungsvolle,
aber ich bringe dich auf den richtigen Weg. Ich bin bei dir, ich gehe mit dir, ich lasse dich nie alleine, auch wenn es gerade nicht so toll ist. Und das wünsche ich euch, dass wir das so erleben. Und ja, versucht auch als Zuhörer euch mit Gottes Wort in der Art und Weise zu beschäftigen, dass ihr wirklich ja, einen Gewinn davon habt, jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit. Wenn ich die Predigt vorbereite, kämpfe ich auch manchmal mit dem Text und versuche ja, herauszufinden, was dieser Text bedeutet. Und ich glaube aber, dass dieses Prinzip für alle von uns gilt, dass wir uns alle öfters mit mit dem Text zusammenkommen, zusammensetzen und dass wir mal darum kämpfen, was dieser Text eigentlich für dich und für mich bedeutet. Dass wir auch, klar, regelmäßig unsere Bibellese machen, aber dass wir uns auch Zeit nehmen, wirklich mal, so wie es im Psalm 1 steht, über Gottes Wort zu meditieren. Nehmt euch einfach mal einen Vers raus, schreibt euch den auf und meditiert mal den ganzen Tag über diesen Vers. Holt ihn immer wieder raus, wenn ihr beim Aldi an der Kasse steht oder beim Edeka, holt euch diesen Text raus, klebt ihn euch irgendwo hin und denkt mal wirklich drüber nach und fragt Gott, hey, wie passt dieser Vers in mein Leben rein? Oder vielleicht passt dieser Vers auch im Leben von jemand anders rein und ihr könnt jemand anderen damit segnen. Gut, ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass ja, dein Wort eingegeben ist vom Heiligen Geist, dass es lebendig ist. Ich danke dir, ja, dass dein Wort sehr Sünde aufdeckt, dass es uns zeigt, wo wir ja echt falsch abgebogen sind. Aber ich danke dir, dass dein Wort da nicht stehen bleibt, sondern dass wir in deinem Wort deine Zusagen lesen dürfen. Die Zusage, dass du uns liebst, die Zusage, dass du eine bessere Hoffnung für uns hast, die Zusage, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Diese Zusage, dass du gute Gedanken für uns hast und keine schlechten. Und ich bitte dich, dass wir auf beiden Seiten, auf der Predigerseite wie auf der Zuhörerseite, dass wir ja eine neue Wertschätzung, eine neue Liebe für dein Wort einfach erkennen. Dass wir wirklich ja, uns davon ernähren, dass wir ja, uns davon füttern lassen, dass wir ja, gestärkt werden durch dein Wort. Und hilf du uns, dass wir ja, offene Ohren haben für dein Reden. Dass wir ja, auf das hören, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du uns immer mehr und mehr stärkst im Verständnis, dass du unser Verständnis öffnest für dein Reden. Und ich danke dir, dass du ja, uns dein Wort geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du ja, uns durch dein Wort veränderst. Dafür danke ich dir. Amen.